HR Info Netzwelt.
Mobilität muss digitaler werden. Da sind sich die Automobilindustrie, die Politik und Verkehrsexperten einig. Und darum war die Digitalisierung in der Branche auch ein Thema beim Autogipfel in dieser Woche in Berlin. Die Vorsitzende des Automobilverbandes VDA, Hildegard Müller, hatte vor diesem Gipfel den Mobilfunkanbietern vorgeworfen, sie würden ihre Netze zu langsam ausbauen. Das bremse die gesamte Entwicklung in der Branche und die Digitalisierung der Mobilität. Was steckt hinter diesem Vorwurf? Wie digital und wie vernetzt muss Mobilität werden und woher gehen eigentlich all diese Daten, die jetzt schon gesammelt werden, wenn wir unterwegs sind? Das will ich heute rausfinden in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Autogipfel in Berlin in dieser Woche. Dass es der Automobilindustrie nicht besonders gut geht, ist eine Binse. Der Strukturwandel macht den Autobauern schwer zu schaffen und Corona hat die Krise noch einmal massiv verschärft. Schon jetzt sind in der Zulieferindustrie massenhaft Arbeitsplätze in Gefahr oder schon verloren. Darüber wurde in Berlin gesprochen und ganz vorne war das Thema Digitalisierung und Vernetzung. Allen Beteiligten am Gipfel ist klar, Mobilität muss digitaler werden. Was beim Gipfel zu diesem Thema herauskam, fasst Dirk Rodenkirch zusammen.
So viel Zufriedenheit bei so wenig konkreten Ergebnissen gab es wohl selten. Von dem Autogipfel gehe ein gutes Signal aus, meinte IG Metall. Und auch VW-Konzernchef Diess sprach von einem guten Arbeitstreffen mit der Kanzlerin. Die diskutierten Ziele zum autonomen Fahren seien ein nötiger Schritt. Dass es nicht nur um Kaufanreize, sondern vor allem um Zukunftstechnologien in der Autobranche ging, entlockt sogar dem grünen Cem Özdemir, Vorsitzender im Bundestagsverkehrsausschuss, im Deutschen Deutschlandfunk ein Lob.
Die Automobilindustrie hat es kapiert. Wir wollen kein Detroit am Neckar. Schauen Sie, es ist mein Wahlkreis. Ich will da keine Verelendung. Ich will nicht, dass die Automobilindustrie wegbricht. Aber es wird die Automobilindustrie nur geben, wenn wir jetzt endlich den Wettbewerb annehmen. Die Geschäftsmodelle von morgen, das heißt Vernetzung, automatisiertes Fahren, emissionsfreies Fahren.
Unter diesem anstehenden Strukturwandel leiden besonders Zulieferbetriebe, meist mittelständische Unternehmen. Hier sind weitere staatliche Hilfen nicht ausgeschlossen, so das Signal von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im ZDF.
Ein wichtiges Ergebnis heute ist, dass wir bei diesem Wandel helfen wollen. Wie wir das im Einzelnen tun, das werden wir bis zum nächsten Treffen klären.
Diskutiert wird, einen Beteiligungsfonds für Zulieferbetriebe aufzulegen. Im Bayerischen Rundfunk warb SPD-Chef Norbert Walter-Borjans für diese Idee.
Und es geht darum, dass diese Zulieferer Eigenkapital bekommen. Und dieses Eigenkapital kann man bekommen, indem sich viele zusammentun, einen Fonds bilden und sagen, für bestimmte Transformationen. Also wer heute zum Beispiel Getriebe herstellt, der kann morgen in einem E-Motor genau das Produkt nicht unterbringen. Wie ändere ich meine Struktur? Dafür soll es Eigenkapitalhilfen geben.
Ob der Staat in diesen Fonds einzahle, Automobilhersteller oder Dritte, sei ihm persönlich egal, so Walter-Borjans. Wichtig sei, dass nicht alte Strukturen zementiert, sondern Transformation unterstützt werde.
Dirk Rodenkirch aus dem ARD-Hauptstadtstudio zu den Ergebnissen des Autogipfels in dieser Woche. Die VDA-Präsidentin Hildegard Müller hatte den Anbietern der Mobilfunknetze im Vorfeld des Autogipfels vorgeworfen, sie seien zu träge und nicht entschieden genug im Ausbau der 5G-Netze. Auf der anderen Seite betonte Telekom 5G-Chef Lautz im vergangenen Jahr, dass das meiste, was da seitens der Branche gefordert werde, auch mit LTE zu leisten ist. Eine erstaunliche Aussage. Bernhard Rohleder ist Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom und dieser Verband vertritt mehr als 2700 Unternehmen in der Digitalwirtschaft. Herr Rohleder, die VDA-Chefin Hildegard Müller sagt, die Mobilfunkunternehmer kommen nicht in die Puschen, sie bauen ihre Mobilfunknetze nicht schnell genug aus und deshalb befürchtet sie, dass die Entwicklung des autonomen Fahrens in Deutschland weiter zurückfällt. Können Sie das nachvollziehen, beides, also diese Kritik und die Befürchtung?
Die Kritik kann ich nachvollziehen, weil es ist durchaus ja auch à la mode in Deutschland, die Funklöcher zu kritisieren. Man muss aber schon sagen, dass die Frage, ob wir autonom fahren können, ja oder nein, die hängt nicht an der Mobilfunkinfrastruktur, sondern die Fahrzeuge müssen völlig unabhängig von der verfügbaren oder auch nicht verfügbaren Infrastruktur in der Lage sein, untereinander so zuverlässig und ausfallsicher zu kommunizieren, dass wir wirklich autonom oder zumindest teilautonom uns mit Autos, die ja durchaus auch Menschenleben gefährden können, bewegen können. Das ist das eine. Das zweite, in den letzten Jahren gab es schon massive Anstrengungen, auch der Netzbetreiber, den Ausbau zu beschleunigen. Mittlerweile sind 98% der Haushalte mit LTE abgedeckt, aber entlang einiger Straßen, insbesondere in den ländlichen Regionen, dort gibt es weiterhin Bedarf an zusätzlichem Ausbau und der muss jetzt auch gedeckt werden.
Hildegard Müller hat ja auch gesagt, es reicht nicht, in die Infrastruktur in Ballungsräumen, in Städten zu investieren. Es muss auch entlang der Verkehrswege was passieren und zwar überall. Stichwort, die berühmte sprichwörtliche Milchkanne. Hat sie denn damit recht?
Die Milchkanne hat sie so ja nicht in den Mund genommen, sondern es geht ihr darum, dass es eine leistungsfähige digitale Infrastruktur auf Basis modernster Mobilfunkstandards gibt und zwar nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch entlang der Straßen in unbesiedelten Regionen. Und hier gibt es im Rahmen der letzten Frequenzauktion eine ganze Reihe sehr ambitionierter Vorgaben, wie ausgebaut werden muss. Unter anderem müssen bis Ende 2022 alle Bundesautobahnen mit 100 Megabit pro Sekunde so gut wie latenzfrei versorgt werden. Das Gleiche gilt für Bundesstraßen mit Verbindungsfunktionen. Und bis Ende 2024 müssen dann alle übrigen Bundesstraßen und alle Landes- und Staatsstraßen mit 100 Megabit beziehungsweise mindestens 50 Megabit pro Sekunde versorgt werden. Man kann jetzt fragen, warum ist das noch nicht längst passiert? Und da gibt es Dinge, die den wenigsten bewusst sind. Bis vor sehr kurzer Zeit gab es eine Mindestabstandsfläche des Mobilfunkmasts von der Autobahn oder der Bundesstraße von mindestens 30 Metern. Wir waren dann nicht mehr in Bundeseigentum, sondern wir waren in Landes- oder in Kommunaleigentum, was den Standort des Mobilfunkmasten angeht. Und wir waren oft auch in Landschaftsschutz und in Naturschutzgebieten, wo dann eine Zuwegung gemacht werden musste und wo es ganz aufwendige Genehmigungsverfahren gibt. So hat jedes Funkloch in Deutschland seine eigene Geschichte. Es gibt Genehmigungsverfahren, die bereits seit 9 Jahren laufen und immer noch nicht abgeschlossen sind. Und hier gibt es jetzt neue gesetzliche Regelungen, sodass die Mobilfunkmasten auch näher an den Straßen gebaut werden können. Dann kann der Bund den eigenen Grund und Boden zur Verfügung stellen. Und dann, denke ich, da bin ich sicher, wird es auch sehr viel schneller gehen, speziell das Straßenverkehrsnetz mit 5G zu versorgen.
Warum ist denn, Herr Rohleder, ein zeitnaher Ausbau dieser 5G-Technik so wichtig für das autonome Fahren zum Beispiel?
5G-Technik ist durchaus wichtig für den Verkehr der Zukunft, noch nicht mal so sehr für das autonome Fahren, aber für den vernetzten, intelligenten Verkehr. Ein 5G-Netz kann zum Beispiel um die Ecke schauen. Das kann der Laser oder der Radar, der Sensor im Fahrzeug nicht. Es kann über diese Netze auch eine Warnung ausgesprochen werden, zum Beispiel wie jetzt bei dem Fall der Verunfallung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann. Der nachfolgende Unfall wäre mit einem 5G-Netz und mit einer entsprechenden Sensorik und einer entsprechenden Datenplattform vermeidbar gewesen. Wenn ein Auto in eine Aquaplaning-Situation kommt, dann können über ein solches intelligentes verkehrsinfrastrukturbezogenes Netz alle anderen, alle nachfolgenden Autofahrer gewarnt werden. Und es ist durchaus auch denkbar, dass in Zukunft dann das Netz in die Fahrzeugtechnik insofern eingreift, als alle Autos, die nachfolgen, automatisch auf eine Geschwindigkeit heruntergebremst werden, die sicherstellt, dass keines dieser Autos in eine Aquaplaning-Situation kommt. Also mit 5G im Verkehr haben wir viel mehr Sicherheit, als wir das heute haben und viel mehr Intelligenz und auch Voraussicht, was Gefahrensituationen im Verkehr angeht.
Herr Rohleder, ich habe zu Beginn der Sendung den Telekom 5G-Chef Lautz zitiert. Der hat im vergangenen Jahr gesagt, dass das meiste, was da seitens der Automobilbranche gefordert werde, auch mit LTE zu leisten ist. Damit steht er aber ziemlich alleine da, denke ich mal, wenn ich mir ansehe, was der VDA an digitaler Infrastruktur fordert, oder?
Es ist durchaus in der Branche weitgehend Konsens, dass LTE heute nahezu alle bestehenden Anforderungen erfüllen kann. Gleichzeitig gilt, dass die LTE-Versorgung auch die Grundlage für 5G legt. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, LTE oder 5G, sondern das eine fördert das andere. Und letztlich geht es darum, mit der besten Technologie, die den gesetzten Anforderungen entspricht, dann auch die entsprechenden Ausbauziele zu erreichen. Und das kann durchaus auch mit LTE gelingen.
Nun kann man ja, Herr Rohleder, bei der Digitalisierung der Mobilität nicht nur über das Auto reden. Es geht ja auch um den ÖPNV, um Busse, um Bahnen. Es geht um die vielen Sharing-Modelle, die es gibt bei Autos oder vielleicht auch sogar um E-Scooter in den Innenstädten. Die Politik hat vor fast 3 Jahren angekündigt, eine digitale Mobilitätsplattform einzurichten. Da geht es um die Vernetzung von Mobilität. Es geht auch darum, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Was ist denn daraus geworden? Viel habe ich davon bisher noch nicht gehört.
Wichtig ist, dass wir sehr schnell dazu kommen, dass wir eine Datenplattform haben, eine Datenplattform, die auch recht frei zugänglich ist, mit der dann zum Beispiel auch Startups arbeiten können, auch kleinere Anbieter von öffentlichem Personennahverkehr arbeiten können. Eine solche digitale Mobilitätsplattform bekommen, über die wir dann den datengetriebenen Verkehr, den intermodalen Verkehr, der unterschiedliche Verkehrsmittel und Verkehrswege vernetzt organisieren können. Das stand bereits im Koalitionsvertrag. Jetzt ist man soweit, dass man diese Datenplattform auch tatsächlich einrichten will. Sie tut Not. Es gibt zum Teil noch Kuriosa, die man sich so kaum vorstellen kann. Wenn in Berlin zum Beispiel Verkehrsmessungen durchgeführt werden, dann sucht man sich Studenten, die mit einem Notizblock und einem Bleistift am Straßenrand stehen oder sitzen und dann Strichlisten machen. Und anschließend weiß man, wie stark, wie intensiv der Verkehr auf dieser Strecke war. Das ist Technologie, die man auch im Mittelalter hätte einsetzen können. Aber wir sind jetzt im Jahr 2020 und dafür brauchen wir digitale Plattformen. Es geht schneller, es geht zeitgleich in Echtzeit und es wird sicherlich dazu führen, dass wir unseren Verkehr sehr viel effizienter und damit auch sehr viel klimafreundlicher steuern können, als das bislang der Fall ist.
Hier ist HR Info Netzwelt. Mein Thema heute: Mobilität muss digitaler werden. Bernhard Rohleder vom IT-Branchenverband Bitkom hat das eben im Gespräch betont. Die großen Datenmengen, die anfallen, wenn wir mobil sind, die müssen besser vernetzt werden. Aber wo kommen diese Daten eigentlich her und wo gehen sie hin? Die Frage geht jetzt an Professor Gerd Riegelhuth. Er ist Präsident von Hessen Mobil und damit auch Chef der Verkehrszentrale von Hessen Mobil im Frankfurter Stadtteil Rödelheim.
Das sind überwiegend Daten, die wir im Zuge der Straßen vorwiegend auf den Autobahnen erheben. Dazu sind stationäre Erfassungseinrichtungen, Messeinrichtungen eingerichtet, die uns überwiegend Daten zur Verkehrsstärke und zur gefahrenen Geschwindigkeit liefern. Darüber hinaus setzen wir auch Daten ein, die wir von Dienstleistern, beispielsweise von TomTom oder Inrix, das sind ja große Anbieter, dann auch zukaufen.
Kann man denn vereinfacht sagen, das alles dient unter anderem dazu, die Verkehrsregelung smarter, intelligenter zu machen?
Das ist letztendlich die Zielsetzung. Es sind dann natürlich auch Ziele im Hintergrund wie die Verkehrssicherheit, die ja insgesamt durch eine smartere Verkehrssteuerung, wenn man das so nennen darf, verbessert wird, aber auch die Harmonisierung des Verkehrsablaufs, gerade auf hochbelasteten Autobahnen, ist natürlich eine der Zielsetzungen.
Nutzen Sie denn auch Daten, die von den Verkehrsteilnehmern selbst erhoben werden? Also beispielsweise Daten, die durch Mobilfunknutzung anfallen? Sie haben ja vorhin den Anbieter TomTom erwähnt. Da lässt sich ja ein großer Schatz an Daten heben.
Das gehört in diesen Kontext hinein. Der TomTom hat ja überwiegend seine dynamischen Daten aus den Rückmeldungen seiner Kunden und die sind vorwiegend über Mobilfunk. Wir haben in der Vergangenheit auch schon eine ganze Reihe von Feldversuchen durchgeführt, um zu validieren, inwieweit diese Daten uns helfen. Das wäre ein großer Vorteil. Das ist so, denke ich mal, die perspektivische Zielsetzung, was die Vernetzung der Verkehrsteilnehmer, der Fahrzeuge untereinander anbetrifft, dass wir dann natürlich Teil dieser Vernetzung mit der Verkehrszentrale sind und damit natürlich auch direkt aus den Fahrzeugen diese Daten bekommen.
Die VDA-Präsidentin Hildegard Müller hat ja vor dem Gipfel in Berlin gesagt, die Datennutzung muss verbessert werden, wenn die Menschen in Zukunft nahtlos mobil sein wollen. Und dabei spielen die Daten aus der Verkehrsinfrastruktur ja eine wichtige, eine wesentliche Rolle. Welche Bedeutung haben denn in diesem Kontext die Verkehrszentrale von Hessen Mobil und die künftige Masterzentrale für Autobahnen in Frankfurt?
Also zum einen kommt die Rolle der Verkehrszentrale dann zum Tragen, wenn sie in diesem Kontext hochdynamische, aktuelle Verkehrsdaten bereitstellen kann, um Reiseketten auch verkehrsträgerübergreifend besser abbilden und auch prognostizieren zu können. Und das sind vor allen Dingen dann Daten, die wir auch zur Verkehrssteuerung und zur Verkehrslenkung aktuell nutzen. Das sind aber auch geplante Informationen, die letztendlich nur der Straßenbetreiber hat, wie beispielsweise, wann wird im Laufe des Tages an welcher Stelle eine sogenannte Tagesbaustelle eingerichtet, also kurzfristige Arbeiten, die in der Regel ja auch den Verkehr einschränken können. Für die Verkehrszentrale oder die künftige Masterzentrale sehe ich da eher eine koordinierende Rolle, weil es wird ja nach wie vor dann auch in den Regionen oder in den Metropolregionen Verkehrszentralen geben, die das, was die Verkehrszentrale Hessen jetzt für die Region Rhein-Main oder Hessen insgesamt macht, auch für andere Regionen durchführen, wo die Rolle eher etwas zentraler sein wird, ist der zentrale Bundesbetrieb, der momentan startet für die sogenannten kooperativen Systeme. Damit bezeichnet man Kommunikationseinrichtungen in den Fahrzeugen, die es ermöglichen, dass die Fahrzeuge eben untereinander Informationen austauschen und gleichzeitig aber auch die Verkehrszentrale Teil dieses Kommunikationsnetzwerkes wird. Und da wird es, das läuft gerade an, wird es jetzt, denke ich mal, starten zum Ende oder Anfang nächsten Jahres und in den Folgejahren viele Anwendungen geben, die von einem zentralen Betrieb dann ausgehen und gesteuert werden.
Nun hat ja der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen kürzlich davon gesprochen, dass der Verkehr der Zukunft intermodal sein werde. Was bedeutet das? Was haben die Daten der Verkehrsinfrastruktur in Hessen damit zu tun?
Also intermodal bedeutet ja, dass man innerhalb einer Reise- oder Wegkette zwei oder mehrere Verkehrsträger oder Verkehrsmittel miteinander vernetzt. Also beispielsweise eine Reise beginnt mit einer Bahnfahrt und anschließend mit dem Flugzeug sein Ziel erreicht. Dazu benötigt man ja von den unterschiedlich beteiligten Verkehrsträgern auch wieder hochgenaue Echtzeitdaten, um diese Reisekette abzubilden. Die Zielsetzung ist, dass der Begriff Mobility as a Service, der da heute im Raum steht, wo man hinarbeitet. Das heißt, dass man sich nicht mehr als Nutzer um die einzelnen Wegeketten kümmert, mit welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist dann zu seinem Ziel, sondern mehr oder weniger eine Mobilitätsanfrage an einen Dienstleister stellt, der dann quasi als Service komplett die Reisekette anbietet. Und um das zu tun, benötigt man ja hochaktuelle Daten, die miteinander verknüpft werden von allen Verkehrsträgern.
Hier ist hr-info Netzwelt. Mein Thema heute: Mobilität muss digitaler werden. Im Gespräch mit Professor Gerd Riegelhut, dem Präsidenten von Hessen Mobil und der Verkehrsleitzentrale in Frankfurt, haben wir eben erfahren, welche Daten im Verkehr auf den Straßen erhoben werden, wie sie genutzt und welche Schlüsse daraus gezogen werden, um Mobilität digitaler und smarter zu gestalten. Dr. Ilja Radosch ist Leiter des Geschäftsbereichs Automotive Services and Communication Technologies am Fraunhofer Institut Focus in Berlin. Ein schwieriger Begriff. Und er forscht und er entwickelt auf dem Sektor smarte Verkehre und Mobilität. Herr Dr. Radosch, wenn ich unter die Haube meines 1,5 Jahre alten Autos schaue, dann sehe ich ja neben dem klassischen Verbrennungsmotor eine ganze Menge Blackboxes, also kleine schwarze Kästen, von denen ich weiß, da steckt viel Prozessortechnik drin, viel IT, vor allem für die vielen Sensoren, die am und unter dem Blech stecken. Was ist denn heute, also 2020, typisch für einen Mittelklassewagen? Was hat der neben PS oder Kilowatt noch alles unter der Haube?
Die klassischen Sensoren, die eigentlich seit vielen Jahren verbaut werden, ist der Radar natürlich oder verschiedene Radare sogar und eine Kamera, die meist so hinter dem Rückspiegel sitzt. Und das sind so die Hauptsensoren, zumindest für das etwas schnellere Fahren. Dann haben wir natürlich noch Ultraschallsensoren fürs Einparken, ein Regensensor, wenn man so will, diverse Sensoren an den Motor, aber jetzt sage ich mal für die Zukunft gedacht. Da gucken wir uns sicherlich die Kameras an, den Radar und jetzt auch ganz neu der LIDAR-Sensor.
Mein Auto weiß also ständig, was um mich herum passiert. Ultraschall, LIDAR, also Radarsysteme kommen da zum Einsatz, Kameras, jede Menge. Warum ist das so wichtig geworden, so viel Sensorik in ein Auto zu stecken?
Hinter jeder Entwicklung im individuellen Auto steht ja einerseits der Komfort, andererseits natürlich auch die Sicherheit. Und da hilft beides. Für die Sicherheit ist natürlich wichtig, dass man weiß und überhaupt in Anführungsstrichen sehen kann mit diesen Sensoren und mit der Kamera natürlich direkt sehen kann, was da um einen herum passiert. Für den Komfort ist das natürlich auch wichtig, wenn ich so an den Abstandsfolgetempomaten denke, der automatisch den Abstand reguliert zu meinem vorfahrenden Fahrzeug. Das ist eher eine Komfortfunktion, hilft aber natürlich auch der Sicherheit.
Die VDA-Präsidentin Hildegard Müller habe ich ja schon oft zitiert jetzt in dieser Sendung. Sie hat den Anbietern der Mobilfunknetze im Vorfeld des Autogipfels in dieser Woche in Berlin vorgeworfen, sie seien zu träge, nicht entschieden genug im Ausbau der 5G-Netze. Warum ist dieses Netz, warum ist 5G aus Ihrer Sicht wichtig?
Jetzt müssen wir das noch ein bisschen auseinanderklamüsern. Also natürlich kann man grundsätzlich festhalten, dass wir insgesamt in alle Netze zu wenig investieren, vor allen Dingen im europäischen Vergleich. Also da gibt es ja die diversen Tabellen, wo wir im Gegensatz zum Exportweltmeister eher in den hinteren Rängen allein schon in Europa rangieren. Und insofern muss da investiert werden. Ob das jetzt 5G New Radio ist, das ist sozusagen nochmal dahingestellt. Das braucht man sicherlich nicht in jeder Situation, aber wir haben ja teilweise recht große Gebiete, wo wir nicht mehr LTE haben, also wo wir mit Edge quasi noch versuchen, SMS zu schicken und die gehen kaum durch. Die Ausbau in den Mobilfunk, vor allen Dingen in der Breite, das muss allemal geschehen. Ob das jetzt 5G New Radio ist, mit den kurzwelligen Frequenzen eher nicht so für weite Strecken geeignet ist, das hat die VDA-Präsidentin sicherlich nicht so gemeint.
Ich habe in diesem Zusammenhang kürzlich etwas von der hybriden Straße gelesen. Erklären Sie uns doch bitte mal, was das ist.
Also genauso wie wir die Autos immer intelligenter machen, ist nun der Versuch in zweierlei Hinsicht in der Straßeninfrastruktur A, mehr Intelligenz mit reinzubringen und B, natürlich vielleicht auch mit dieser Intelligenz und den Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, vielleicht auch dynamischer reagieren zu können. Die Idee ist, bei Sonnenschein, gerade in der Stadt, fahren viele Fahrrad, bräuchte man also sehr breite Fahrradwege, um überhaupt das aufnehmen zu können. Wenn es regnet, fahren auf einmal ja nur noch 20-30% Fahrrad und man könnte eigentlich sozusagen die Spur wieder ein bisschen verkleinern, weil dann viele auch auf den ÖPNV umsteigen oder auf ein eigenes Auto. Das sind so zwei Aspekte, also einmal so eine sensorische Seite, wenn ich ja vermehrt Informationen in die Straßeninfrastruktur einbringen kann, also Digitalisierung der Straßeninfrastruktur, dann würde uns das sehr helfen. Im Kern machen wir ja auch, treiben wir sehr viel Aufwand im Fahrzeug, um sozusagen so gut zu werden wie der Mensch. Wenn jetzt aber die Ampel ein Signal ausschicken würde, welches Signal sie gerade anliegen hat, oder die Tempo-30-Zone mit einem kleinen Sender sagen würde, du, hier ist Tempo 30, dann müsste ich quasi nicht den Aufwand treiben, im Kamerabild irgendwie 30er-Schilder zu suchen, sondern hätte das digitaler. Also das meint im Prinzip dann eine bessere Straße.
Jetzt haben wir, Herr Dr. Radosch, dauernd vom Auto geredet. Aber Mobilität findet ja nicht nur auf Autobahnen und auf dem Asphalt statt. Wie verbinden Sie in der Forschung die unterschiedlichen Verkehrsträger ganzheitlich miteinander? Also welche Rolle spielen E-Scooter, Fahrräder, haben Sie schon mal erwähnt, S-Bahn oder Busse in diesem Bereich?
Also für uns eine große Rolle. Tatsächlich haben wir uns auch sozusagen, meine Einführung heißt eigentlich Smart Mobility, weil das ein bisschen einfacher über die Zunge geht als das, die Einführung vorhin. Und Mobilität meint ja auch wirklich beides. Sozusagen, es gibt verschiedene Mobilitätsträger, das kann das Fahrrad sein, kann der E-Scooter sein, kann aber auch der ÖPNV sein. Aus einer Mobilitätssicht, also eine bestimmte Anzahl von Menschen muss von A nach B kommen, gibt es quasi einen Demand und der wird durch einen entsprechenden Supply, also ein entsprechendes Angebot befriedigt. Und ob das jetzt sinnvollerweise ein großer Bus ist nachts um 3 oder eher so ein People Mover, der vielleicht autonom fahren kann, das ist dann ein Teil der Forschung, wo wir mit Hilfe von Simulationen und Modellen, wo ich aber auch große Hoffnung habe, dass wir in der Zukunft hier auch wesentlich dynamischer werden. Also dass ich quasi schon auf 10, 15 Minuten die Zukunft vorhersagen kann und dann vielleicht noch viel bessere Hinweise an die Verkehrsteilnehmer geben kann. Vom einfachen, du, das regnet heute nicht, nutzt das Fahrrad, bis hin zu, also wenn ihr in diesem Gebiet alle eine Viertelstunde später oder euch einigen könntet, auf 12 Uhr zu fahren, dann wird der Bus auch voll. Und das sind eigentlich so die Errungenschaften der Digitalisierung, auf die ich da sehr setze.
Mobilität muss digitaler werden, da sind sich die Experten wie Ilja Radosch vom Fraunhofer-Institut in Berlin, mit dem ich zuletzt gesprochen habe, einig. Und Einigkeit besteht auch darin, dass alle Verkehrsmittel, mit denen wir unterwegs sind, besser vernetzt werden müssen. Vom Auto über die S-Bahn bis zum E-Scooter. Wir hinken aber im internationalen Vergleich in Deutschland in diesem Bereich mächtig hinterher. Und ob die vagen Beschlüsse vom Autogipfel in dieser Woche in Berlin daran etwas ändern, das darf bezweifelt werden. Absichtserklärungen alleine genügen nicht. Die Infrastruktur für die Digitalisierung der Mobilität muss sehr schnell und mit sehr viel Energie und Geld verbessert werden. Das kann man als Fazit mitnehmen aus dieser Sendung. hr-info-Netzwelt gibt es überall da, wo es im Netz Podcasts gibt und zum Runterladen bei hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.